HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Raffgier oder Rechtsanspruch? Das Haus Hohenzollern und sein Erbe.
Eines der berühmtesten deutschen Adelshäuser streitet mit dem Bund und einigen Bundesländern. Schon lange. Es geht dabei um Millionen Euro in Form von Gemälden, Kunstwerken und anderen wertvollen Gegenständen. Außerdem verlangt das momentane Oberhaupt der Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen, das Wohnrecht in Schloss Sizilienhof in Potsdam. Das alles geht zurück auf das Ende der Monarchie in Deutschland vor gut 100 Jahren. Das alles hat mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg zu tun und auch mit dem Zweiten Weltkrieg und der DDR. Rechtlich ist die Situation höchst kompliziert und der Staat lehnt die Forderungen auch alle ab. Trotzdem sind die Hohenzollern auch heute noch eines der bedeutendsten Adelsgeschlechter in Deutschland.
HR Info. Wissenswert.
Zum ersten Mal erwähnt wurden die Hohenzollern 1061. Der Stammsitz des Geschlechtes ist in Baden-Württemberg in der Gemeinde Biesingen in der Schwäbischen Alb. Die erste Burg wurde 1267 gebaut. Die heutige Burg Hohenzollern entstand zwischen 1850 und 1867 und war Stammsitz dreier deutscher Kaiser. Das eindrucksvolle Bauwerk kennt man aus vielen Filmen und es zieht rund 500.000 Besucher pro Jahr. Die schwäbischen, brandenburgischen und vor allem preußischen Hohenzollern wurden im Laufe der Jahrhunderte eine europäische Großmacht. Berühmtester Spross der Familie war Friedrich II. Oder auch Friedrich der Große, der 1740 den preußischen Thron bestieg. Er erfüllte zunächst die Erwartungen an einen aufgeklärten Monarchen mit zahlreichen populären Reformen. So ordnete er die Abschaffung der Folter an und hob die Zensur auf. Nach 5 weiteren Königen des Hauses Hohenzollern wurde im November 1918 in Berlin die Republik ausgerufen und Kaiser Wilhelm II. Unterzeichnete im Exil eine Abdankungsurkunde. Umstritten ist das Verhalten der Hohenzollern in der frühen Zeit des Nationalsozialismus. Söhne des letzten Kaisers zeigten sich in NS- und SA-Uniformen. Prinz August war Spitzenkandidat der NSDAP. Verschiedene Historiker sind der Meinung, dass die Hohenzollern wie andere Adelsfamilien dazu beitrugen, dass Hitler seine Herrschaft festigen konnte. Nach dem Krieg hatten die sowjetischen Besatzer den Hohenzollern eine Kollaboration mit den Nazis vorgeworfen. Deshalb entzogen sie ihnen unter anderem das Wohnrecht in den Schlössern im Osten Deutschlands. Oberhaupt der Hohenzollern ist seit 1994 der Unternehmer Georg Friedrich Prinz von Preußen, der Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. 2011 heiratet er Sophie, Prinzessin von Isenburg, mit der er 4 Kinder hat und in Potsdam-Babelsberg lebt. Seit 2014 steht er in Verhandlungen mit der Bundesregierung um die Rückgabe von Kunst- und Wertgegenständen.
Matthias Merget über das Haus Hohenzollern. Raffgier oder Rechtsanspruch? Das Haus Hohenzollern und sein Erbe. Das ist das Thema. In Potsdam, nicht weit vom Ufer des Jungfernsees, liegt Schloss Sizilienburg. Ein herrschaftliches Ambiente im englischen Landhausstil mit 176 Räumen und dazu zig Kammern, Dielen, Bäder, Flure und. Heute wird das Anwesen gelegentlich genutzt vom Land Brandenburg, zum Beispiel für Empfänge. Und genau dort fordert Georg Friedrich Prinz von Preußen ein Wohnrecht, der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Und er fordert das kostenlos und dauerhaft für sich. Aber das ist nicht alles, was er verlangt. Schon seit Jahren streitet das Haus Hohenzollern mit dem Bund und den Bundesländern darum, etliche Dinge zurückzubekommen. Da geht's um tausende Gemälde, historische Zeugnisse, wertvolle Dokumente. Und heute wollen die Beteiligten einen neuen Anlauf nehmen, einen Kompromiss auszuloten. Thomas Fitzel über eine lange Geschichte des Erbstreits.
Tatsächlich sind die Ansprüche keineswegs neu. Sie wurden von den Erben der Hohenzollern bereits 1991 zum ersten Mal gestellt. Die Frage ist überhaupt, warum muss man mit den Erben verhandeln? Die juristische Sachlage ist tatsächlich sehr schwierig zu beantworten. Der Anwalt der Hohenzollern-Erben, Markus Hennig, führt in seinem jüngsten Schreiben das Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 an. Dieses verwehrt aber jeden Entschädigungsanspruch an Personen oder deren Nachkommen, die einer der beiden deutschen Diktaturen erheblichen Vorschub geleistet haben. Der Historiker Stefan Malinowski, der 2014 vom Land Brandenburg mit einer Einschätzung der Rolle der Hohenzollern im NS beauftragt wurde, kam zu einem eindeutigen Schluss.
Meine Antwort wäre, dass ein Kronprinz, der sich seit 1926 mit Hitler persönlich trifft, der im Frühjahr 1933 in eine Konstellation kommt, wo er praktisch ein Triumvirat anbietet, also eine Konstellation, in der er als Reichspräsident gewählt würde, als Sammelkandidat der Rechten, und Hitler wäre dann praktisch sein ihm zugeordneter Reichskanzler. Und als es dann nicht mehr realisierbar erscheint, dann in dieser Situation im April 1932 einen öffentlichen Wahlaufruf für Hitler gegen Hindenburg publiziert. Noch eindeutiger kann sich ein preußischer Kronprinz für den Nationalsozialismus nicht aussprechen.
Ein zweiter Historiker kam zu demselben Ergebnis, der Preußenexperte Christopher Clark im Auftrag der Hohenzollernerben zu einem anderen. Aber selbst damit wäre die Sache juristisch noch nicht geklärt. Denn ein juristisches Argument könnte nun lauten, da die strittigen Objekte wohl nie im rechtlichen Sinne enteignet wurden, haben die Erben auch niemals den Besitzanspruch daran verloren. Denn es geht vor allem um die Sammlung aus dem Hohenzollernmuseum im Schlösschen Montbichou in Berlin-Mitte, das im Krieg schwer zerstört und nach 1945 gesprengt wurde. Darin befanden sich die wertvollen Kunstschätze der Preußenkönige, Gemälde, goldene Schnupftabakdosen und vieles mehr. Nach der Revolution 1918 wurde der kaiserliche Besitz beschlagnahmt. 1926 einigte sich der preußische Staat, nachdem die Volksabstimmung über die Fürstenenteignung scheiterte, über eine Güteraufteilung. Die Objekte des Hohenzollernmuseums blieben im Besitz der Hohenzollern, waren aber als Leihgaben auch an dieses Museum gebunden. Was nach 1926 in das Museum kam, sollte dem preußischen Staat gehören. Aber schon bei dieser Darstellung erhebt der Anwalt Markus Hennig in einem Telefongespräch Einspruch. Außerdem ist heute vieles nicht mehr nachvollziehbar, was wann und wie in die Sammlung gelangte. Nach dem Krieg wurde die Sammlung auf andere Schlösser aufgeteilt. Auch wenn es zahlenmäßig nur um eine kleinere Zahl geht, die gefordert werden, handelt es sich dabei doch um sehr bedeutende Kunstgegenstände. Und hinzu kommt als Druckmittel die vielen Leihgaben der Hohenzollernerben. 2015 haben sie den Vertrag mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten aufgekündigt, um eben neue Verhandlungen zu erzwingen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Raffgier oder Rechtsanspruch? Das Haus Hohenzollern und sein Erbe.
Er ist der Ururenkel des letzten Kaisers Wilhelm II., 43 Jahre alt und das Oberhaupt der Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen. Seit 1994 ist er Herr über die schwäbische Burg Hohenzollern, die seiner Familie gehört. Und seit einiger Zeit sorgt er für Aufsehen, aber auch für Ärger, denn die Hohenzollern fordern ihr Erbe zurück. Und so sehen sich die Länder Berlin und Brandenburg mit weitgehenden Ansprüchen konfrontiert, zum Beispiel ein Wohnrecht im Potsdamer Schloss Sizilienhof und der Rückgabe von mehreren 10.000 Kunstobjekten. Heute endet die Frist, die Brandenburg den Hohenzollern gesetzt hat, auf Entschädigungszahlungen von 1,2 Millionen Euro zu verzichten. Und darüber habe ich gesprochen mit Dr. Winfried Süß vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und ihn habe ich gefragt, gucken wir erstmal auf die Historie des Hauses Zollern. Welche Rolle spielte die Adelsfamilie denn zum Beispiel seinerzeit im NS-Regime?
Naja, also die Rolle der Hohenzollern im 20. Jahrhundert ist tatsächlich eine problematische in der deutschen Geschichte. Man muss noch einen Schritt zurückgehen. Der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II., also ein Hohenzoller, hat dazu beigetragen, dass Deutschland einen schlimmen Weltkrieg mit entfesselt hat, der mehrere Millionen Tote verursacht hat, aber auch schreckliche Wohlstandsverluste. Und sich dann, als die Popularität im November 1918 dann im Schwinden begriffen war, doch etwas mutarm vom Acker gemacht. Der hat sehr viel bewegliches Gut mitgenommen, Gemälde, Möbel, andere wertvolle Dinge, von denen er dachte, das gehört ihm. Und einige der Söhne, muss man sagen, haben sehr stark mit dem Nationalsozialismus kollaboriert. Kronprinz Wilhelm, der war selber zwar nie Mitglied der NSDAP, hat aber führende Repräsentanten des NS-Regimes, Göring zum Beispiel, und auch Hitler selber mehrmals empfangen, hat auch Wahlkampfunterstützung für Hitler geleistet. Es gibt noch einen zweiten Hohenzollernprinzen, August Wilhelm Auwi genannt, der war seit 1930 Mitglied der NSDAP, auch sehr engagiert in der SA. Da hat das bis zum Generalsrang gebracht. Und hier ist aus meiner Sicht auch der entscheidende Punkt in der historischen Verantwortung. Also der Mythos der preußischen Geschichte war ein mächtiges politisches Kapital, das die Nationalsozialisten genutzt haben, so als politische Neureiche waren die ohne Legitimität, und diese Legitimität verschaffen ihnen die Hohenzollern, eben um die Weimarer Republik zu Fall zu bringen.
Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, diese ganze Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Sowjets dann in ihrer Besatzungszone der späteren DDR die einstige Regentenfamilie, wie auch andere Großgrundbesitzer, enteignet. Worauf gründen die heutigen Ansprüche der Hohenzollern denn eigentlich?
Naja, im Einigungsvertrag steht ja erstmal, dass diese Enteignungen Bestand haben, dass aber in bestimmten Fällen entweder entschädigt werden kann, das ist vor allen Dingen bei Grundbesitz der Fall, oder wenn es um Mobilien geht, also zum Beispiel Inventar, dass das auch zurückgegeben werden kann. Voraussetzung ist aber, das legt ein Paragraph des sogenannten Ausgleichsleistungsgesetzes fest, dass die sozusagen Berechtigten dem Nationalsozialismus oder dem Kommunismus keinen erheblichen Vorschub geleistet haben. Und das ist jetzt die Frage, wo im Augenblick Historiker, aber möglicherweise bald auch die Gerichte drüber streiten werden: Ist das Engagement der Hohenzollernprinzen beim Untergang der Weimarer Republik, ist das sozusagen so erheblich, dass man von einem erheblichen Vorschub auch im juristischen Sinne sprechen kann?
Würden Sie denn sagen, die Ansprüche sind berechtigt, oder halten Sie die für absurd?
Naja, ich habe Ihnen die Fakten ja gerade vorgetragen. Ich würde schon sagen, dass es gute Argumente gibt zu sagen, die Hohenzollern haben dem Nationalsozialismus in ihrer gemeinsamen Ablehnung der Weimarer Demokratie starken Vorschub geleistet. Das ist übrigens auch die Position, die Historiker, die Experten auf dem Gebiet der Adelsgeschichte sind, Stefan Malinowski in Ehrenberg zum Beispiel, auch vertreten.
Jetzt finden ja ohnehin viele die Forderungen der Adelsfamilie bizarr und überzogen. Nicht nur die materiellen jetzt, sondern auch die Idee, zum Beispiel ein Hohenzollern-Museum einzurichten, bei dem die Familie dann mitreden darf, was da ausgestellt und gezeigt wird. Ist sowas überhaupt zeitgemäß?
Also ich würde sagen, ganz klar nicht. Es gibt kein Adelsprivileg in einer demokratischen Geschichtskultur. Und die Hohenzollern haben hier eine Stimme, aber nur eine Stimme von vielen. Und die Idee, dass sie, weil sie vor vielen Jahren einen Teil Deutschlands regiert haben, jetzt sozusagen ein Exklusivrecht auf Mitsprache bei der Darstellung ihrer Geschichte haben, die eignet sich in einer demokratischen Gesellschaft nun überhaupt nicht. Und man kann ja auch sehen, dass andere ehemals regierende Fürstenhäuser wie die Wittelsbacher zum Beispiel in solchen Fragen viel zurückhaltender agieren.
Manchmal geht es um Besitz, manchmal um Geld, manchmal um die Moral. Im Fall der etwas vermögenderen Hohenzollern wahrscheinlich um alles drei gemeinsam. Denn die Hohenzollern sind die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers. Und seit einigen Jahren verhandelt der Ururenkel von Wilhelm II., Georg Friedrich Prinz von Preußen, darüber, was dem Haus Hohenzollern zusteht und was nicht. Konkret geht es um tausende Kunstobjekte, Mobiliar, Textilien und Gemälde und um Wohnrecht in verschiedenen Schlössern in Potsdam. Und heute wird in Berlin ein Kompromiss gesucht. Mein Kollege vom RBB, Thomas Fitzel, beobachtet die Verhandlungen schon länger. Und ihn habe ich eben gefragt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es heute zu einer Einigung kommt?
Dass es zu einer Einigung kommt, das glaube ich eigentlich nicht. Also was vielleicht heute rauskommen kann, eins, das ist quasi eher die schlechte Variante, dass man sagt, nein, zu einer gütlichen Einigung kommen wir nicht mehr, sondern wir beschreiten jetzt den Rechtsweg. Das heißt, wir treffen uns vor Gericht wieder. Das heißt, über Jahre hinweg wird dass quasi die Institution wie die Stiftung Preußische Kulturbesitz, eben auch dort das BKM und auch das Land Brandenburg beschäftigen. Oder man wird heute, das ist eher wahrscheinlicher, das vermute ich, herauskommen und sagen, naja, wir werden weiter in Verhandlung bleiben und alles andere ist vertraulich.
Man liest ja nun von einem Kompromiss, der da gesucht wird. So ein Kompromiss setzt ja allerdings voraus, dass es ein Stück weit Verständnis für die Haltung der jeweiligen Gegenseite gibt. Gibt es das in diesem Fall überhaupt?
Also wenn wir natürlich sagen, Verständnis für die Seite eben von Prinz von Preußen, der quasi eine Erbengemeinschaft vertritt, muss man sagen, moralisch ist das schwer nachvollziehbar, denn die Hohenzollern waren bis 1918 gewissermaßen der Staat. Dieser Staat wurde eine Demokratie, also muss man sagen, das, was sie damals eben besaßen, aber nicht ihr Eigentum waren, sondern Eigentum des Staates, ist eigentlich heute logischerweise unser Eigentum, so wie auch Angela Merkel natürlich nicht sagen kann, sie nimmt quasi den Nolde aus dem Kanzleramt mit, weil sie den besitzt, aber nicht als Eigentum hat. Juristisch ist es sehr viel schwieriger, denn wir hatten nach 1990 eben hier in den neuen Bundesländern eine andere rechtliche Situation, dass da eben noch offene Vermögensfragen da waren. Und das ist nun rechtlich, juristisch, doch gibt es, muss man sagen, haben sie durchaus Anspruch. Sie haben den Anspruch, dass sie quasi klagen können. Und sie haben ein kleines Druckmittel. Sie haben eben schon Objekte, die man ganz klar erkannt hat, die gehören ihnen. Die haben sie aber als Leihgeber den Schlössern in Brandenburg überlassen. Und diesen Leihvertrag haben sie vor einigen Jahren gekündigt. Und das ist quasi ihr kleiner Erpressungshebel. Also wenn ihr nicht mit uns verhandelt über diese anderen strittigen Objekte, dann ziehen wir eben unsere Objekte aus den Brandenburger Schlössern zurück.
Wie positioniert sich denn jetzt der Staat in den Verhandlungen und die Länder?
Nun, man konnte ja beobachten, es gab ja in verschiedenen Bundesländern bereits gütliche Einigungen mit anderen ehemaligen Adelshäusern, also sowohl in Sachsen vor einigen Jahren, in Thüringen schon, glaube ich, Ende der 90er Jahre. Also man versuchte immer eher, weil es so juristisch so kompliziert ist und weil es eben bei den Wählern überhaupt nicht vermittelbar ist, warum man da tatsächlich noch nachgeben muss, versucht man das meistens eigentlich auf stillem Wege irgendwie einen Kompromiss zu finden.
Jetzt hat Georg Friedrich Prinz von Preußen ja schon eine Niederlage im Rechtsstreit um die Burg Rheinfels einstecken müssen. Zur Erklärung nochmal, das ist eine gut besuchte Burgruine in der Nähe von St. Goar am Rhein. Warum meint er jetzt mit den anderen Forderungen mehr Erfolg zu haben oder was verspricht er sich?
Ich glaube, das kann man überhaupt nicht verquicken. Hier geht es ganz eindeutig um eben die offenen Vermögensfragen in den neuen Bundesländern. Prinz von Preußen hat schon seinen ersten Anspruch 1991 gestellt. Also die Ansprüche werden seit quasi Ende der DDR gestellt. Was eben im Westen war, da sind eigentlich alle Ansprüche längst geklärt. Und deswegen kann man eigentlich die Burg nicht vergleichen mit eben den Ansprüchen, die sie hier juristisch in Brandenburg stellen können.
Geht's eigentlich jetzt bei diesen Verhandlungen um mehr als finanzielles und materielles Erbe?
Naja, man hat ja, da war ja diese absurde Forderung, sie wollen quasi Wohnrecht in einem der Schlösser, also Cäcilienhof oder Rheinsberg oder anderswo, weil das hatte eben der preußische Staat ihnen in den 20er Jahren zugestanden. Also sie konnten sich jetzt berufen, das ist ja eigentlich gebrochen worden, dieses Recht ist ja niemals aufgehoben worden. Aber man darf jetzt nicht annehmen, dass sie tatsächlich da größere Ambitionen haben. Sie wollen natürlich gern diese Kulisse nutzen, denn wenn man auch anschaut, natürlich auch der europäische Adel, der ja nicht wirklich eine richtige Funktion hat, aber es ist eine Marke. Also es geht auch um Marketing und man möchte sich gern zeigen vor schöner Kulisse, um eben die Marke Hohenzollern gut vermarkten zu können.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.